Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das ist komplett verboten. Wenn was im Hals hinten drin steckt und das Kind verschluckt sich oder so, wird nicht empfohlen, hinten in den Hals zu greifen. Weil durch das Reingreifen kommt das fast immer zu einer Verschlechterung der Situation.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, wir sind heute zusammengekommen, um über ein ernstes Thema zu sprechen. Und das ist die Erste Hilfe. Ich habe in Vorbereitung auf unser kleines Gespräch hier heute mal geguckt, ob es überhaupt Statistiken gibt, wie viele Eltern einen Erste-Hilfe-Kurs machen, wenn der Fall auftritt, wie vorbereitet sind wir. Da gibt es keine Statistiken. Hast du welche?
Nein, ich habe auch geguckt und geschaut, ob ich irgendwie sehe, wie viele Leute machen einen, wie viele nicht. Also was ich gesehen habe, ist, dass also grundsätzlich haben ganz viele keinen. Also das muss man andersrum. Ich mache nämlich so eine private Statistik in der Praxis und ich frage jeden, hier hören Sie mal zu, haben Sie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht oder sowas ähnliches, dann sagen alle, ja, damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Mhm. Aber ich sage immer, ja, was machen Sie denn, wenn, also es, wo es Statistiken gibt, ist, dass man weiß, wie lange im Schnitt in Deutschland der Rettungswagen braucht, bis er beim Patienten ist. Und das sind 9 Minuten.
9 Minuten.
9 Minuten, muss man wissen, im Schnitt. Aber jetzt die Leute, die jetzt gerade auf dem Land uns zuhören, die sagen, boah, 9 Minuten, ja, ich habe hier mal eine halbe Stunde drauf gewartet, da muss sogar der Hubschrauber kommen. Und andere sagen, nee, bei uns war es in 3 Minuten da. Also es ist im Schnitt durch ganz Deutschland, aber je nachdem, wie es gerade die Versorgung ist, kann das auch deutlich länger sein. Aber selbst wenn wir von der kleinsten Zahl ausgehen, 9 Minuten, das heißt, in einem Notfall ist 9 Minuten der Ersthelfer bei Kindern fast immer die Mutter oder der Vater. Das heißt, in den 9 Minuten kommt es darauf an, dass richtig gehandelt wird oder bestimmte Sachen vielleicht weg nicht gemacht werden, damit das nicht schlimmer wird. Und deswegen frage ich immer wieder, haben Sie einen Erste-Hilfe-Kurs? Denken Sie dran, in diesen ersten 5 Minuten sind Sie die erste Person, die am Kind ist und nicht der Rettungswagen. Weil gerade bei Kindern und nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, ne, sind die ersten Minuten ausschlaggebend. Und deswegen frage ich da immer und es ist, deswegen ist es auch wirklich wichtig, sowas zu wissen. Ne? Jeder weiß, wie man irgendeinem Motorradfahrer den Helm abzieht, ohne dass er danach querschnittsgelähmt ist. Aber wenn ich sage, ja, was machst du, wenn dein Kind sich verschluckt und nicht nur verschluckt, sondern sich also droht zu ersticken? Jo, ich klopf mal auf hinten drauf oder so. Ne? Da kommt nichts. Und das ist ja viel wichtiger.
Ja. Bevor wir jetzt gleich eintauchen, welche Prävention man denn da machen kann, wenn das Kind etwas im Hals hat, vorher noch die Frage, was sind denn überhaupt die häufigsten Kindernotfälle?
Also die häufigsten Kindernotfälle sind zum Beispiel, also medizinisch sagt man Ingestionsunfälle, also Sachen, die verschluckt werden, also Sachen, die gegessen werden. Ne? Kinder, die krabbeln, sind dann sehr mobil. Also Sachen, die nicht in den Magen gehören, die verschluckt werden. Das zweite ist dann Aspirationsunfälle, so nennt man das, wenn man sich verschluckt im Allgemeinen. Also das heißt, wenn ein Fremdkörper in die Luftröhre kommt, das sind so die häufigsten. Man darf aber auch, es gibt verschiedene verschiedene andere Sachen, ne, wie zum Beispiel, also das haben wir alle gehabt, ne, dass Kinder stürzen, Wunden, ne, dass sie von irgendwo runterfallen, Gehirnerschütterung. Also ich sag mal, der ganz normale verrückte Alltag mit Kindern, der zeigt einem schon, man muss einfach nur mal drüber nachdenken, was ist in den letzten 14 Tagen, was war da so los. Gibt es natürlich in abgeschwächter Form und stärkerer, aber das häufigste sind wirklich so eher so oberflächliche Schürfwunden, Verletzungen, blaue Flecken, Stürze. Ich glaube, das ist das häufigste.
Aus der Kinderarztperspektive, warum, vielleicht ein kleiner Appell an alle Eltern, warum sollen wir einen Erste-Hilfe-Kurs machen?
Genau aus dem Grund, wie ich eben am Anfang gesagt habe, der Ersthelfer, ne, also wenn man, es werden ja überall auf der Arbeit, werden immer Ersthelfer für ein Stockwerk gemacht, damit die Person dann ausgebildet ist und so. Und ich sage dann immer, weißt du, wenn dem irgendwas passiert, bist du die Person, die dran ist. Bis du den Krankenwagen gerufen hast und sonst irgendwas, können 5 Minuten fühlen sich an im Notfall wie 5 Stunden. Und man kann am Anfang, man kann keine Medikamente geben oder sonst irgendwas, aber man kann ganz viel schon machen, dass wenn der Notarzt dann kommt, dass er gute Voraussetzungen vorfindet, dass das am Ende gar nicht so schlimm ist, was da mit dem Kind passiert ist. Und deswegen das und vor allem ganz viele Mütter und Väter haben natürlich auch Ängste, ne? Also sobald ein Kind auf die Welt kommt, hat man ja, ich hab immer so das Gefühl, wenn man ein Kind bekommt, hat man automatisch ein bisschen Angstdosis und die läuft dann immer ein Leben lang mit. Mhm. Ne? Bei manchen ist das mehr, bei manchen ist es weniger, aber irgendwie so eine Grundängstlichkeit ist plötzlich da, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bevor man Papa war, hatte man das nicht. Und wenn man dann Kinder hat, dann hat man so eine, wie gesagt, da hat man so eine Grundangst und die ist da. Und die ist auch gut, ne, dass man immer so eine Awareness hat, dass man immer so ein bisschen aufpasst und schon mal vielleicht in die Zukunft und denkt, wo könnten Gefahren sein. Aber es gibt auch Menschen, die Eltern, die starke, große Ängste haben, ne? Wo dann zum Beispiel, ich habe Eltern, Mütter, die geben den Kindern Ewigkeiten keine Beikost, weil die sagen, der hat sich einmal verschluckt, ich habe so Panik und so, ne? Wo dann wirklich auch schon der Entwicklung entgegengewirkt wird, weil die Angst so groß ist. Und da kann ein Erste-Hilfe-Kurs, dass man so ein bisschen was an der Hand hat, dass man weiß, was kann ich machen, wenn es doch dazu kommt. Vielleicht auch das, mein Lieblingswort, entmystifizieren, also was ist gar nicht so dramatisch, was immer so dramatisch dargestellt wird, ne, dass man dann so ein bisschen lockerer wird, auch im Umgang mit dem Kind, sodass das Kind sich auch innerhalb von bestimmten Rahmen, eines Rahmens, dann auch frei entwickeln kann.
Aber ganz klare Frage an dich, Vitor, Erste-Hilfe-Kurs verpflichtend machen für Eltern in Deutschland, ja oder nein?
Ja, also es wäre natürlich geil, muss man sagen, wenn das verpflichtend wäre. Für einen Führerschein ist es auch verpflichtend und für Kinder ist es nicht verpflichtend. Aber das wird es nie geben. Punkt. Das weiß man. Deswegen finde ich, grundsätzlich, dass man das einfach von sich aus machen will. Ne? Jeder vorher informiert sich über den besten Buggy, über den besten Kinderwagen und den ganzen Shishi und die beste Matratze und die 1000 Tests werden durchgemacht und also der beste Schnulli. Also es ist wirklich verrückt, was für eine Maschinerie und wie viel Zeit Eltern investieren, vorher das perfekte Umfeld zu haben. Und dann bei der wichtigsten Sache, da spart man. Ne? Und selbst wenn man so Kurse können ja Präsenz, jetzt durch Corona gibt es ja auch Online-Kurse. Ich habe ja auch einen Online-Kurs, wo man dann lebenslangen Zugang hat und so, den kann sich dann jeder angucken, wo er will. Das ist, aber diese Kurse sollten gemacht werden, damit einfach, wie gesagt, das Wichtigste, was uns ja am wichtigsten ist, nämlich die Kinder, dass wir da einfach richtig handeln können. Und es wird so viel Geld ausgeben für so viel schlechte Sachen. Und wenn es einem zu teuer ist, dann lässt man sich das schenken zur Babyparty oder sonst was. Also die 300. Windel, die brauche ich nicht. Dann lieber sollen alle zusammenlegen und dann mache ich einen coolen Kurs, wo ich dann wenigstens was fürs Leben lerne.
Kurze, knappe Antwort, Vitor. Wie lange dauert eigentlich ein Erste-Hilfe-Kurs, um das mal ins Verhältnis zu setzen mit dieser ganzen Recherche? Was brauche ich für einen Kinderwagen? Was brauche ich für ein Bett? Was brauche ich überhaupt, wenn das Kind da ist? Wie lange dauert ein Erste-Hilfe-Kurs?
Also kommt drauf an, es gibt welche, die sind so ein Wochenende, ja, ne, wenn es so Präsenzunterricht sind, aber dann ist es auch wirklich Ewigkeiten in die Länge gezogen. Es gibt es auch kurz und knackig, also man kann das auch in 3, 4, 5 Stunden kann man sich das machen. Also zum Beispiel mein Online-Kurs geht auch so 3, 4 Stunden, aber da gibt es verschiedene Module. Also länger ist das nicht, ne? Also und wichtig ist auch immer, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, wiederholen. einmal gemacht, ist nicht fertig, weißt du, weil man muss dann, ich sage immer, guckt's doch einmal so alle 3 Monate, guckt euch diesen Kurs nochmal an oder macht nochmal, machen ist halt schwierig, aber man hat ja häufig so ein Handout, blätter mal durch, guck nochmal, refreshen, weil ganz ehrlich, ob ich dann im Notfall dann nochmal weiß, wie, wo, was ist, das ist eine andere Frage, aber nur wenn ich es immer mal wieder bewusst mache, dadurch wird es einfach präsenter.
Was kostet so ein Ersthilfekurs, um das auch nochmal abzuhaken, weil dann hätten wir da, eigentlich die Grund, wir wissen, dass das nicht also lange dauert, was kostet das?
Also,
komisch ist also auch, warum übernehmen das nicht einfach die Krankenkassen? Ich weiß nicht, übernehmen
ja,
das?
Ja, genau, also es gibt Krankenkassen, muss man sagen, die das, die so einen Zuschuss, ne, das ist dann, die sagen, gut, wir wollen, dass ihr das macht und so, und dann geben die Zuschuss, muss man die Krankenkasse fragen. Das ist, daran arbeiten wir und arbeiten ganz viele daran, dass man schaut, dass das unterstützt wird, ne, gerade für Eltern, die sich das vielleicht nicht leisten können, dass man sagt, dann gibt es einen Zuschuss oder so, das ist, weil das so wichtig ist, ne, und die Preise gibt es, da gibt es von, also für ein Wochenende 120 Euro, Online-Kurse 120 Euro, bis auch, es gibt auch Kurse, die kosten nur 40 Euro bei bestimmten Trägern. Die Frage ist immer, was erwartet man, wie ist die Qualität, aber das weiß man im Nachhinein leider immer nur. Ja,
ist ein Vertrauensgut, deswegen, ne? Wie ein guter Kinofilm. Ne? Da gehst du auch rein und denkst am Ende,
das war doch nicht so gut. Genau, ne? Geld ausgegeben für nichts, aber so ist das manchmal. Aber häufig sind es auch Erfahrungswerte. Ne? Wenn die Freundin irgendwie einmal gemacht hat, dann weiß man, ey, und die sagt, der war super, dann ist der meistens auch ganz gut.
Ja, wollen wir eine Petition aufrufen eigentlich und sagen, Kinder, Erste-Hilfe-Kurse für Eltern verpflichtend machen? Wäre eigentlich ein Petitionsding. Wenn wir so und so viele Unterschriften haben, fahren wir zum Bundestag und übergeben das Dokument. Egal, was die damit machen.
Ja, ich bin nicht dabei, sofort. Also, oder andersrum, ich würde es vielleicht verpflichten, das ist immer schwierig in Deutschland mit Pflichten und so, aber vielleicht andersrum, dass man sagt, Zuschuss, dass das bezuschusst wird von den Krankenkassen, dass das eine Regelleistung wird, dass man, so wie man den Geburtsvorbereitungskurs auch für die Mütter bezahlt bekommt, dass das auch dazu gehört, dass Kinder, dass Eltern diesen Kurs bezahlt bekommen.
Ja, gute Idee. So, und jetzt gehen wir mal rein in die ganze Erste Hilfe, weil wir haben gesagt, es ist natürlich schwierig, im Podcast einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, aber dennoch wollen wir euch ein paar grundlegende Dinge mal mit auf den Weg geben, weil wenn ihr diesen Podcast hört und ihr kommt in solch eine Situation, und das muss nicht immer euer eigenes Kind sein, denkt daran, wenn ihr Kindergeburtstag feiert und habt auf einmal 6, 7, 8, 9 Kinder da und ihr haut die Spaghetti auf den Tisch, dann kann es sein, wenn man nämlich nicht die Augen überall hat, dass das eine Kind hinten in der Ecke die Nudel schon im Hals hängen hat. Und was machen wir denn in dem Fall? Vitor, wie reanimiert man eigentlich ein Kind und wo ist der Unterschied zwischen Kind und Erwachsenen?
Also, wollen wir jetzt über die Reanimation sprechen oder wollen wir über das Verschlucken sprechen? Weil das sind zwei Paar Schuhe.
Siehst du, da merkt man, dass ich noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe.
Sprechen wir
über Folgendes, wie wird ein Kind reanimiert?
Wie wird er reanimiert? Also, da ist gut, dass du sagst mit dem Unterschieden. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern.
Ja.
Den sehen wir schon von außen, in der Größe, aber auch in der Physiologie, Anatomie, alles ist anders. Und bei Erwachsenen haben wir immer gelernt, drücken, drücken, drücken. Ne? Da gibt es dann verschiedene Verhältnisse. Man sagt 30 Mal drücken, 2 Mal atmen. Und wichtig jetzt auch zum Beispiel bei der Laienreanimation, also das, was jetzt nicht Ärzte oder sonst wie, also draußen machen, da wird tatsächlich empfohlen, nicht mehr zu beatmen, wenn das irgendwie nicht geht oder du nicht traust, dann drücken, ne? Anrufen, drücken, 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 weil man braucht Flowzeit. Flowzeit bedeutet, das Blut muss zirkulieren. Bis der Sauerstoff abfällt, das dauert Ewigkeiten, ne? Also viel wichtiger ist, das Blut muss laufen. Es bringt mir nichts, wenn ich super tolle Beatmung gemacht habe, aber das Blut fließt nicht. Also weiß man aus Amerika, aus ganz vielen Studien, drücken, drücken, drücken. Drücken ist Flowzeit. Das ist beim Erwachsenen, auch beim Kind. Mhm. Beim Kind ist der Unterschied aber so, dass beim Erwachsenen sind fast immer Herzgeschehen das Problem. Also ein Herzinfarkt, irgendwas plötzlich am Herzen führt dazu, dass es zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommt. Und deswegen ist es dort primär wichtig, sofort mit dem Drücken anzufangen. Bei Kindern ist es genau andersrum. In fast allen Fällen, also es gibt natürlich herzkranke Kinder, aber die sind dabei, dann wissen das die Eltern, aber in fast allen Fällen ist das ein Atemproblem, weil bei Kindern ist die Atmung, Säuglinge oder auch Kleinkinder oder etwas größere Kinder, aber vor allem die Kleinen, da ist es so, dass die Atmung direkt an die Herzaktivität gekoppelt ist. Das heißt, wenn die plötzlich aufhören zu atmen, dann wird die Herzfrequenz niedriger und hört auch irgendwann auf zu schlagen. Und wie wir es wissen, Kinder nehmen was in den Mund, sind, kriegen dann keine Luft oder sonst sowas. Und wenn die, deswegen ist dort immer das erste, Atemwege prüfen und 5-mal beatmen. Mhm. Weil man weiß ganz häufig, selbst wenn die Herzfrequenz im Keller ist, wenn ich 5-mal ordentlich beatme und das Kind bekommt jetzt mal 5-mal einen ordentlichen Atemhub, dass dann plötzlich das Herz vielleicht sogar wieder anfängt zu schlagen. Deswegen ist hier der grundsätzliche Unterschied, 5-mal initial beatmen und dann fangen wir an mit dem Drücken. Als Laie 30:2. Wenn ich mich ein bisschen auskenne, kann ich auch 15:2. Also kürzere Intervalle mit dem Drücken. Also 2-mal beatmen, 15-mal drücken. Aber die neue Leitlinie sagt eigentlich, egal ob Kind, egal ob Erwachsen, drück 30-mal, beatme 2-mal. Außer der Unterschied bei Kindern, 5-mal beatmen, wegen der Gründe, die ich gesagt habe, dass das meistens ein respiratorisches, also ein Atemproblem ist.
Durch den Mund oder durch die Nase?
Also es kommt auf die Größe des Kindes an, ja, und es kommt auf die Größe meines Mundes an. Normalerweise sagt man Mund zu Mund, aber bei einem Säugling, bei einem Kleinkind ist der Nase-Mund so nah beieinander, gerade bei einem Säugling, dass man dann auch Mund zu Mund-Nase, ne, dass ich meinen Mund um den Mund und um die Nase des Säuglings dann drüber mache und dort dann reinpuste, okay, sodass sich der Brustkorb ungefähr um 1 Zentimeter leicht hebt. Das ist so die Empfehlung. Und je jünger das Kind, desto gerader muss der Kopf sein. Ne? Man sieht das immer in den Filmen, der Kopf, das Kinn wird nach oben geschnalzt und dann wird reingepustet. Das macht man beim Erwachsenen oder beim Jugendlichen oder beim Schulkind, da fängt man. Aber je jünger das Kind wird, desto mehr geht das Kind in die Neutralstellung. Das heißt, bei einem Säugling hebt man gar nicht den Kopf nach hinten, sondern man lässt ihn gerade, weil dann sind die Atem, bei Säuglingen sind die Atemgänge offen, wenn sie in dieser Neutralstellung sind. Sobald man nach hinten kippt, würden sie zugehen, anders als bei uns.
Okay, und jetzt das Thema, wenn ich etwas verschlucke, wie reagiere ich dann?
Was ist denn, da frage ich mal zurück an dich, Gerrit, was ist das Effektivste, wenn ich mich verschlucke?
Husten, würde ich
genau
sagen.
So ist das. Also Husten ist das Effektivste. Und wir können das nur simulieren oder in die Nähe kommen des Hustens. Aber das Beste, um einen Fremdkörper aus dieser bescheuerten Luftröhre rauszubekommen, ist der Hustenreflex. Und deswegen unterscheidet man ganz klar in effektiven Husten und ineffektiven Husten. Daran, das muss man erkennen als Eltern. Ne, wenn jemand, und dass man dann sieht, okay, ist der Husten, also Kind verschluckt sich, ne, hat irgendwie gerade jetzt irgendwie Spaghetti oder sonst was ins falsche Loch bekommen. Und also da nochmal, verschlucken ist nicht gleich ersticken. Mhm. Ne, jeder kann sich verschlucken. Ich esse ein trockenes Brötchen, zack, habe ich irgendwie da hinten so einen kleinen Fussel hinten hängen, da huste ich mir die Seele aus dem Leib, aber ich werde schon nicht dran sterben. Und sowas passiert auch bei Kindern. Ne? Die können auch sich verschlucken, aber was machen die dann? Sie haben einen effektiven Husten. Effektiv bedeutet, sie husten laut, sie holen tief Luft vorher und husten dann immer. Sie reden zwischendrin nochmal. Sie sind jetzt nicht blau oder sowas. Also das nennt man einen effektiven Husten. Und solange das Kind einen effektiven Husten zeigt, und das gilt für jeden, würde man immer das Kind unterstützen, dass man das Kind hochnimmt, nicht auf den Rücken klopfen oder sowas, ne, sondern dass man es einfach hochnimmt und sagt, komm, jetzt huste mal. Oder bei den Kindern, zum Beispiel bei den Kleinen, das ist wichtig bei der Beikosteinführung, dass sie zum Beispiel ein Brett unten haben, wo sie die Füße auch absetzen können in dem Hochstuhl, damit, weil wenn man hustet und man hat die Hände, Füße in der Luft, ist das ganz schwierig, ne, dass man die dann einfach irgendwie hinstellt oder so, dass sie irgendwo richtig abdrücken können. Also den Husten unterstützen, mhm, ne. Und erst in dem Moment, wenn man merkt, jetzt wird aus dem Husten, der effektiv war, ein ineffektiver, Kind wird still, Kind holt keine Luft mehr, der Husten sind nur noch kleine Hysterli, also man hat so das Gefühl, der erschöpft sich, das will nicht raus, dann kommt man in eine andere Situation, nämlich dann muss man, geht es nach Leitlinien, muss man dann bestimmte andere Sachen machen, das würde jetzt hier zu weit gehen, aber wichtig ist, beim normalen Verschlucken erstmal den Hustenreflex unterstützen.
Wenn jetzt etwas beim Kind in der Luft rum hängen bleibt und der Notarzt muss kommen. Was können die Eltern denn in der Zwischenzeit machen? Man sagt also ja, auf den Rücken klopfen.
Genau, also bis zum ersten Lebensjahr sagt man, oder wenn sie noch kleiner sind, kann es auch ein bisschen älter sein, aber bis zum ersten Lebensjahr sagt man umdrehen. Also so, dass das Kind mit dem Kopf leicht ab, also nicht ganz runter, aber sag mal so leicht nach unten geneigter Kopf, und dann schlägt man 5-mal kräftig zwischen die Schulterblätter. Und dann dreht man das Kind um und drückt auf das, selbst wenn das Kind mich anguckt, aber man drückt mit den beiden Fingern, also umgriffen um den Brustkorb, drückt man nochmal 5-mal auf den Brustkorb. Nicht auf den Magen und nicht da unten, sondern wirklich auf den Brustkorb. Also man will das da oben den Druck erhöhen, und wenn man merkt, das Kind wird jetzt benommen und so, dann muss man das 5-mal zwischen die Schulterblätter, leicht ab nach unten der Kopf und dann umdrehen und 5-mal. Und das wird so oft gemacht, bis der Rettungswagen da ist oder bis der Fremdkörper weg ist. Bei den größeren Kindern, das kennt man irgendwie, also als ich jung war, gab es einen Film, der hieß Mrs. Doubtfire, und da wurde das sehr berühmt, diese Szene. Da hat nämlich Mrs. Doubtfire, das war Robin Williams, der Schauspieler, der hat dann jemanden reanimiert im Restaurant, also nicht reanimiert, sondern er hat einen bestimmten Griff gemacht, den Helmschein-Griff, ne, das ist den man dann sieht, man greift von hinten um das Kind oder um den Erwachsenen rum und drückt reflektorisch, also wirklich so, spannt die Arme ganz stark an, so dass der Druck im Bauch sich erhöht, damit dann oben das Stück Kotelett dann wieder rauskommt. Oder bei Kindern halt was anderes. Das würde man dann bei größeren Kindern machen.
Wenn es nicht klappt?
Wenn es nicht klappt, wenn das Kind bewusstlos, also nicht bewusstlos jetzt, sondern in einer Reanimationssituation, Herz-Kreislauf-Stillstand, dann muss das reanimiert werden.
Aber dann auch Luft? Also dann durch die Nase, oder wie beatme ich da?
Also dann würde man das ganz, also was man, noch was anderes, was ganz wichtig ist, man greift nicht in den Mundraum. Das ist komplett verboten. Wenn was im Hals hinten drin steckt und das Kind verschluckt sich oder so, wird nicht empfohlen, hinten in den Hals zu greifen, weil durch das Reingreifen kommt das fast immer zu einer Verschlechterung der Situation, weil man nach hinten greift und das drückt den Fremdkörper noch tiefer und verschließt dann die Luftröhre komplett. Deswegen auf keinen Fall hinten reingreifen. Und wenn das Kind dann, wie gesagt, reanimationsbedürftig wird, dann, so wie wir vorhin gesagt haben, 5-mal beatmen initial und dann Mund-Nase und dann weitermachen. Das Kind ist ja dann bewusstlos, wenn es in diese Situation kommt, und dann muss es reanimiert werden.
Der Erste-Hilfe-Kurs würde den Eltern nicht nur Sicherheit geben, sondern vielleicht auch ein Stück weit Gelassenheit in solchen Situationen, also nicht hysterisch zu werden?
Ja, das ist, ich bin ja wirklich sehr pragmatisch, muss man wirklich sagen, ne? Und ich finde immer die Leute, also ich habe mir bevor ich meinen Kurs gemacht habe, habe ich mir ganz viele andere Kurse mal angeguckt, einfach um zu gucken, wie machen das andere, ne? So, und ich kenne ja auch welche, so, ich habe ja auch mal privat einen gemacht gehabt und sowas, und dann habe ich mich dran erinnert, und dann ist das immer es hat sich immer so, ja, wenn ihr den Kurs macht, dann wisst ihr, was zu tun ist und sonst was. Aber ich war oft genug als Arzt in der Situation, dass ich Kinder reanimieren musste auf Intensivstationen oder sonst irgendwas, egal welchen Alters. Ja. Und selbst da geht mir die Muffe. Selbst ich musste wirklich ganz, ganz klar dran denken, okay, wir machen das und Ruhe bewahren und sonst was. Und trotzdem war mein Adrenalinpegel ganz hoch. Und es war nicht mein Kind, und ich hatte keine persönliche Beziehung zu dieser Person. Wenn ich überlege, dass mein Kind da liegt und in dieser Situation ist, dann ist, also ich sage immer den Leuten, wenn sie so einen Kurs machen, ich freue mich, wenn ihr euch an 10% der Sachen erinnert. Weil nichts tun, das ist das Schlimme, ja, und das ist das Schlechte. Und ob man es dann richtig gemacht hat oder nicht so richtig oder sonst was, das ist so scheißegal. Wichtig ist, dass man sich ein bisschen an irgendwas erinnert, und nur wenn man es schon mal gehört hat, hat man die Chance, dass man sich an was erinnert. Aber so richtig gelassen kann keiner sein, wenn er sein Kind gerade reanimieren muss. Ja. Aber ich glaube, wenn man weiß, okay, ich mache das und das, ne, ich versuche erstmal das und ich versuche erstmal das, wenn es jetzt nicht so der ganz krasse Notfall ist, dann kann das tatsächlich zu so ein bisschen Gelassenheit führen.
Ja, gibt Sicherheit vor allem, ne? Schauen wir mal weiter, genau. So ein bisschen. Jetzt haben wir, ich glaube, dass das heftigste Thema, was passieren kann, wo es wirklich um Leben und Tod geht in dem Fall, wenn Verschluckung da ist oder die Luftröhre verstopft ist, da hast du, glaube ich, jetzt viel Klarheit gebracht. Es gibt ja immer noch diesen ganz Klassiker, ne? Der Zigarettenfilter wird auf einmal gegessen. So, dann kommt das Kind, ist irgendwo auf dem Spielplatz und in der Großstadt hat das auf einmal die orale Phase und schiebt sich dann erstmal ein paar Kippen in den Mund. Leider liegen die überall rum, ist vielleicht auch ein bisschen besser an der einen oder anderen Stelle geworden, dennoch ist da keiner vor befreit. Was ist da zu tun? Man sagt ja Nikotin, oh Gott, für ein Kind giftig.
Genau, so ist es. Also wenn es kleine Kinder sind, also man muss überlegen, dass ein Einjähriger oder bis zu einem Jahr, wenn er ein bis zwei Zigarettenfilter aus Versehen gegessen hat oder ausgezuzelt hat, kann das lebensbedrohlich werden. Wirklich lebensbedrohlich. Das kann auf Intensivstation landen, dieses Kind. Das ist einem nicht so bewusst, weil diese Dinger irgendwie so zu unserem Alltag gehören. Es ist besser geworden, aber es ist trotzdem so, dass diese Nikotin-Dinge, diese kleinen Dinger, jetzt rauchen ja alle irgendwelche USB-Sticks, aber früher waren da wirklich diese Filter überall, und man muss sich überlegen, das ist ja ein Filter. Das heißt, die ganzen Stoffe, die ja werden dort ja noch teilweise konzentriert. Das heißt, in so einem Filter ist ja noch viel mehr als in der, wenn ich vorne an der Zigarette mal abbeiße. Und was auch, ich hatte mal ein Kind, das hatte, Eltern haben geraucht auf dem Balkon, oder ich weiß nicht, ob es die Eltern waren oder Gäste, und dann haben die so ein kleines Schälchen dort draußen gehabt mit so ein bisschen Wasser, wo die Leute dann ihre Zigarette so ausdrücken konnten, damit nicht so viel damit es nicht so weiter qualmt. Und das Kind hat dann aus dieser Brühe einfach einen Schluck Wasser getrunken. Und das musste dann im Krankenhaus, lag auf Intensivstation, weil Nikotin ist ein Nervengift, und kann dann dazu führen, dass es zu Atemproblemen, starken Atemproblemen kommt und ganz, also Atemstillstand. Und deswegen in so einem Fall sollte man immer die 112 wählen. Es gibt auch den Giftnotruf, aber in die Zigarettenstummel, Zigarettenwasser oder so ist ein absoluter Notfall. Es wird sehr unterschätzt.
In der letzten Folge haben wir eure Fragen beantwortet, und da war unter anderem noch eine bei, die wir heute auch mit reinnehmen wollten, das Thema Gehirnerschütterung, weil das kann ja schnell passieren. Kinder gerade auf dem Fahrrad legen sich ab, obwohl sie einen Helm aufhaben, denkt man, Kind ist geschützt, aber abends bricht es oder dem Kind ist schlecht, und dann hat man vielleicht gar nicht die Assoziation zu sagen, es war ja mit dem Fahrrad, es hat ja einen Helm, daher kann es nicht kommen. Gehirnerschütterung, wie erkenne ich das eigentlich? Weil teilweise sehen wir auch Kinder fallen, aber wir wissen es nicht, weil die dann einfach zurückkommen und sagen, ich bin gefallen, man pustet kurz auf den Kopf und schickt das Kind wieder los. Vitor, Gehirnerschütterung. Die ersten Anzeichen, wann muss ich überhaupt zum Arzt fahren, oder reicht am Ende der kalte Waschlappen von Oma auf der Stirn?
Also der hilft immer, aber wichtig ist, wie du gesagt hast, also wenn ein Kind gestürzt ist, also dass man immer dran das erstmal so ein bisschen abspeichert, ne, dass man weiß, man kann so als Faustregel sagen, also wenn die Höhe höher ist als die eigene Körpergröße, dann sollte das immer ärztlich vorgestellt werden, weil das unterschätzt man, ne? Man überlegt so, ein Kind ist 1 Meter groß oder 1,20, ne, so ein Dreijähriger oder so, Vierjähriger, und wenn der aber jetzt von 1,50 Meter runterfällt, dann ist das schon eine, für uns denkt man so, ach, 1,50, aber ich bin ja riesige, 2,23 Meter bin ich ja groß.
Ja, und wie alle wissen.
Ne? Nein, aber wenn man das einfach mal extrapoliert, wie wenn man dann da so aus 3,5 Metern runterfällt, dann ist das halt schon, jetzt rechne nicht nach, dann ist das natürlich ein Problem, ne? Und das kann ein größeres Problem sein. Also immer, wenn die Höhe hoch ist oder wenn es ein Rasanztrauma ist, also wenn es so, ich war irgendwo drauf, ne, oder Kind fällt von der Rutschbahn, weil es noch so Schwung hatte, also immer wenn irgendwie so eine Beschleunigung dabei ist, sollte man auch ein bisschen hellhöriger sein, weil dann ist die Gefahr von Verletzungen höher. Und dann in dem Fall, wenn das Kind dann fällt, Bewusstlosigkeit, ja. Kann es sich dran erinnern, es kommt aber darauf an, wie alt das Kind ist, das kann man nicht immer nachfragen, und Erbrechen innerhalb der nächsten 24 Stunden, manche sagen 48 Stunden, wenn das stattfindet, sollte immer ärztlich abgeklärt werden, weil dann, also bei Bewusstlosigkeit sowieso, aber wenn jetzt nach einem halben Tag, wie du sagst, fällt mittags hin und abends fängt es plötzlich an zu brechen, dann sollte gerade so Stürze auf den Hinterkopf, dann sollte man das auf jeden Fall ärztlich vorstellen, weil dann immer eine Gehirnerschütterung dahinter stecken kann.
Wir gehen bewusst übrigens heute nicht auf Knochenbrüche oder andere Dinge ein, weil Vitor und ich der Meinung sind, wenn man das Bein gebrochen hat, erstens sieht man es, zweitens, glaube ich, ist jeder normale Mensch in der Lage, zum Arzt zu fahren, das zu kühlen, ganz normal loszufahren, weil das muss einfach ein Fachmann angucken. Da können wir einfach aus der Ferne auch gar nicht richtig sagen, was zu tun ist. Also nicht in den Garten rennen, irgendwo beim Rhododendron einen Stock absägen und das irgendwie verbinden, wie das damals bei John Dundee der Fall war. Das braucht ihr nicht machen, sondern fahrt los. Bitte kein falscher Aktionismus. aus oder, an dieser
oder
Stelle.
Oder den Krankenwagen rufen, ne? Dafür ist er auch da.
Es gibt immer diese Situation, gerade in Schwimmbädern oder am Badesee, man ist mit anderen Familien da, die einen tragen eine Schwimmweste, die andere wiederum nicht. Obwohl die Kinder noch nicht schwimmen können, Vitor. Wie ist dein Blick da drauf? Wie viele Badeunfälle hast du eigentlich? Und vor allen Dingen, wenn das Kind Wasser in der Lunge hat, selber Sachverhalt wie bei der Reanimation, wie kriege ich das wieder raus, wenn ich das Kind auf einmal rausziehen muss, weil es eben keine Schwimmweste trägt. Und ich kann euch sagen aus eigener Erfahrung, es muss nicht tief sein, das Wasser, es reichen schon ein paar Zentimeter, weil ich hatte diesen Fall mit unserem, dass ich da ganz schnell hinterher bin, rausgezogen habe und echt Glück gehabt habe. Und seitdem ist mir das auch eine Riesenlehre gewesen, dass Wasser brandgefährlich ist, was man natürlich vorher weiß, aber ich dachte, das ist... Da kann nichts passieren.
Genau, man unterschätzt das, ne? Also, wie du sagst, einige Zentimeter reichen. Also eine Pfütze reicht, um ein Kind, damit das Kind darin stirbt. Muss man ganz klar sagen. Also auch diese kleinen, wie heißen die denn? Na, diese Pools, diese Babypools, weißt du, wo der niedrig und nur so zwei Ringe so drumherum, da auch ein bisschen Wasser drin. Sobald das Kind nicht selbst schwimmen kann, muss immer ein Erwachsener ein Auge drauf haben. Da geht man nicht mal kurz in die Küche und holt was und das Kind sitzt da alleine oder so. Das darf nicht sein, aber es passiert leider immer. Und ich habe mich früher immer gewundert, mein Gott, wie konnte das passieren? Wie ist denn das Kind denn da ertrunken oder sonst was? Aber wenn ich dann manchmal am See bin, wenn ich im Schwimmbad mit meinen Kindern sehe und sehe, wie unvorsichtig Eltern gehen, während sie sich mit der Freundin unterhalten, läuft das dreijährige Kind da mit dem Schwimmflügeln rum im Babybecken und ich muss die teilweise, habe ich schon so oft Kinder irgendwie vom Ertrinken gerettet, die dann unter Wasser gefallen sind. Ich muss die dann hochheben und die Mutter dreht sich dann mal, oh, ist sie gefallen? Dann ich so, nee, sie ist fast ertrunken. Dieses Bewusstsein, dass man, ein Kind schreit nicht, wenn es ertrinkt. Ja. Diese Baywatch-mäßigen Dinger, wenn sie dann und dann überall wedeln und sowas, das gibt es nicht. Wenn ein Kind ertrinkt, ertrinkt es still, es geht unter und ist weg. Das muss man wissen. Ja. Und deswegen kann passieren, gibt es auch Berichte darüber, dass das Kind 2 Meter neben der Mutter ertrunken ist im Schwimmbad, weil die Mutter mit dem Rücken zum Kind stand und nicht hingeguckt hat. Also das geht.
Das geht
und deswegen sage ich immer, wenn ein Kind im Wasser ist, dann muss man die Augen auf dem Kind haben und nirgendwo anders. Und dann sagen die, hat ja Schwimmflügel. Schwimmflügel sind keine Rettungsweste. Schwimmflügel führen dazu, dass man vielleicht ein bisschen an der Oberfläche bleibt mit den Armen. Aber wenn ich jetzt mit dem Kopf nach vorne, also der Kopf ist ja instabil, das heißt, der Kopf kann ja trotzdem unter Wasser hängen. Mhm. Wenn ich einmal mit dem Kopf nach vorne falle und es wird zum Beispiel, es kommt zum Stimmritzenverschluss, weil das kann manchmal passieren bei kleinen Kindern, wenn die Wasser ins Gesicht bekommen, kann es zu so einem Reflex kommen, dass die Stimmritze sich verschließt. Das ist noch so ein alter Reflex, weil die Lunge, der Körper sagt, da ist Wasser, schnell zu, damit bloß nicht irgendwie Wasser in die Lunge kommt. Und dann liegt das Kind mit dem Kopf nach vorne und kommt aber vielleicht aus dieser Situation nicht raus, um Luft zu holen und liegt dann mit dem Kopf unter Wasser. Und die Arme sind toll über Wasser, aber der Kopf liegt unter Wasser. Deswegen sind Schwimmflügel keine Erlaubnis, die Augen wegzulassen vom Kind. Das muss man auch wissen. Und wenn es gibt so sehr interessante Videos, wo Kinder dann vom Beckenrand, kleinere Kinder, größere Kinder mit Schwimmflügeln, vom Beckenrand springen und die Schwimmflügel fliegen einfach weg. Durch die Kraft, wenn das Kind in das Wasser eintaucht, sind, egal wie fest diese Schwimmflügel vorher waren, sind die weg. Und dann liegt das Kind unter Wasser und man unterhält sich schön weiter, weil man denkt, Kind hat ja Schwimmflügel. Deswegen Wasser immer, die Kinder immer ein Auge drauf haben.
Wenn das Kind jetzt Wasser geschluckt hat, die Mutter, der Vater, wer auch immer da ist, ist rechtzeitig zur Stelle, zieht das Kind raus, Kind ist bewusstlos. Wie?
Also wenn das Kind bewusstlos ist, muss sowieso der Notarzt gerufen werden.
Außer Frage, ne?
Also,
aber die ersten Minuten.
Genau, also die ersten Minuten, wenn es bewusstlos ist, dann wird reanimiert. Also ganz so, also das Kind ist bewusstlos, wenn es kein Herz-Kreislauf, wenn man merkt, dass der meistens ist, kommt es dann zum Herz-Kreislauf-Stillstand, dann wird reanimiert, bis der Notarzt da ist. Häufig ist das, was ja viel häufiger ist, muss man ja sagen, Kind fällt, das war vielleicht bei deinem ja auch so, Kind fällt irgendwo rein und dann holt man es raus und dann fangen die schon, husten ja, die schon und so, ne, und sind ganz erschrocken und weinen und wissen gar nicht, was ist da mit mir passiert. Da geht das so darum, okay, war nicht bewusstlos, ne? Es kursiert ja ganz viel so dieses sekundäre Ertrinken und sonst irgendwas. Genau. Medizinisch gibt es das gar nicht, muss man sagen, diese Definition. Es geht eher darum, dass man sagt, Wenn das Wasser dreckig war, dann kann ich dadurch, dass ich ja ein bisschen Wasser in die Lunge bekommen habe, kann ich dann eine Lungenentzündung bekommen und dadurch kann ich dann irgendwie ein Problem haben, ne? Aber oder durch salziges Wasser kommt es dann zu Schädigungen in der Lunge und dann kriege ich da eine Lungenentzündung. Aber in dem Moment erstmal gucken, dass das Kind rausholt. Es hat sich ja verschluckt, das heißt, wir gucken, dass das Kind gut hustet, eine gute Position hat, dass es abhusten kann und dann sollte man das in den nächsten 24 Stunden einfach beobachten und schauen, wenn es da plötzlich irgendwie fiebert, schlecht Luft bekommt oder stark hustet, dann sollte man das auf jeden Fall auch ärztlich vorstellen.
Und die Reanimation, Kleinkind, 5x30, im Grunde die Regel, sonst 2x30 war doch deine Faustformel, korrekt?
Nein, falsch. Ich korrigiere. Also 5 Initialbeatmung, also man beatmet 5-mal, ja. Und dann ist der Rhythmus der gleiche. Immer 30 zu 2.
Ah, okay.
Also 30
Mal drin.
Also der Unterschied ist nur, dass man am Anfang 5-mal beatmet und dann macht man es gleich. Wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, das kommt so ein bisschen drauf an, dann kann man auch 15 zu 2 bei Kindern machen, bei kleinen Kindern. Wenn man sich nicht mehr daran erinnert, dann kann man auch 2-mal beatmen und 30
Jetzt
mal.
Jetzt verwirr die Leute doch nicht so. Sag doch einfach pauschal. 5-mal beginnt ihr bitte mit dem Sauerstoffzufuhr, dann bitte 30-mal drücken und dann wieder nur 2-mal. 5, 30,
ja.
2.
Ja, weißt du, warum ich da so drauf rumpoche? Ja. Weil, ja, ich sag dir,
weil du früher in Mathe schlecht warst.
Nein, weil ich auf Instagram das mal so reingeschrieben habe oder vor einem Jahr auch bei TikTok habe ich mal ein Video drüber gemacht und ich habe ungelogen tausende Nachrichten bekommen, wo die Leute, ich habe aber 15 zu 2 gelernt, ich habe aber 15 zu 2 gelernt, okay. Ich habe aber 15 zu 2 gelernt, wo ich dann gesagt habe, ja Leute, ist ja schön und gut, wird auch so gelehrt, aber laut Leitlinie ist die Laienreanimation und das ist man nun mal als Elternteil, 30 zu 2. Und wenn man sich gut auskennt, sind zum Beispiel Erzieher, Krankenschwestern oder sonst was, wenn man mit Kindern, also ist die Definition, mit Kindern alltäglich zu tun hat. Und dann ist die Frage, sind das Eltern nicht auch? Aber das ist so in Klammern. Ja. Dann kann man 15 zu 2 machen. Aber mit der normalen, wenn man sich was merken will, merkt man sich 30 zu 2, 30 drücken, zweimal pusten und 5-mal am Anfang immer beatmen.
So, dann würde ich sagen, Vitor, wir kümmern uns jetzt um die Petition und denken da nochmal drüber nach. Sendet uns doch mal eine Info an die E-Mail-Adresse info@kidsdoc.de und sagt, ob ihr bei der Petition mitmachen wollen würdet oder nicht. Dann würden wir versuchen, das mal hinzubekommen. Zuschuss für Erste-Hilfe-Kurse oder aber auch, wir machen das Ganze verpflichtend, weil ein Kind braucht zwar keinen Führerschein, aber wir Eltern sind dann schon sicherer, wenn wir einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Und nochmal, nicht nur für das eigene Kind. Auch wenn ihr unterwegs seid und ihr fahrt am Spielplatz vorbei, vor der Arbeit, nach der Arbeit, wenn ihr irgendwo zu eurem Hobby fahrt. Auch da könnt ihr in solchen Situationen gelangen. Wieder die nächste Folge, die bei uns hier steht. Was haben wir denn da im Gepäck? Oder du eher gesagt, du bist ja hier Chief Officer des Podcasts.
Ich schau mal gerade, also auf unserer Liste wäre als nächstes dran Bedürfnisorientiertheit. Ja, also cool. Bedürfnisorientiert erziehen, was sind Mythen darüber, warum sträuben sich so viele dagegen, warum gibt's da so eine riesen Bubble, in der das alle toll findet, was können wir machen, damit vielleicht noch mehr Leute überzeugt werden. Darüber werden wir beim nächsten Mal reden.
Dann würde ich sagen, au revoir, tschüss und du hast das letzte Wort, wie immer, Vitor.
Also macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Ihr habt jetzt gelernt, grob, was man machen sollte. Aber es ist immer wichtig, dass man das visualisiert, dass man sieht. Wie gesagt, es gibt viele Kurse. Macht einen auf jeden Fall für euch und wie Gerrit schon gesagt hat, auch für andere, falls ihr mal in die Situation kommt.
Tschüss.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns,
jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.